Ehe mal Sex.
Ein Podcast zur offenen Ehe.
Mit Claire.
Und Jörg.
Herzlich willkommen zu unserem Podcast. Und zwar zur letzten Folge. Aber keine Angst, zur letzten Folge im Jahr 2025.
Jetzt habe ich mich selber geschreckt.
Die Natur weiß es besser. Wirklich? Wenn natürlich automatisch gut ist, dann müssen wir jetzt im Winter die Heizung abdrehen, Handy weg, Rohkost essen und ohne Medikamente durch die Grippe kommen. Monogamie wird gerne Schwanenpaaren zugeschrieben und mit Storchenmärchen verteidigt. Dumm nur, dass selbst viele Traumpaare im Tierreich zwar sozial monogam, aber sexuell ziemlich flexibel sind. Da verwechseln wir oft Moral mit Biologie. Wir werden heute die romantische Verklärung der Natur hinterfragen und stellen uns die Frage, warum braucht gerade das Unnatürliche, wie die Idee strikter Monogamie, ständig den Stempel der Natur, um sich zu rechtfertigen? Geil, gell?
Alter. Okay, also vorneweg einmal, der Jörg hat angekündigt, er hat eine tolle Einleitung und mich haut die gerade von den Socken.
Sie wollte es nicht hören vorher. Jetzt bist du halt wieder geflasht.
Ja,
ich liebe das, wenn du geflasht bist. Du bist sexy, wenn du geflasht bist.
So. Ich weiß jetzt gar nicht, was ich sagen soll.
Ja, vielleicht fasst du nochmal in einfach zusammen, worum geht's.
Ob Monogamie natürlich ist, beziehungsweise ob die Monogamie mit diesem Ammenmärchen der Storch oder auch der Pinguin, glaube ich, ist ja monogam. Und Forschungen zeigen aber dann doch was anderes. Jetzt ist die Frage, wie steht es dann um die Menschen?
Genau, das ist die Kernfrage, wie steht es um die Menschen? Wir haben uns ja nicht nur das gefragt, wie das so mit Monogamie und Natürlichkeit aussieht, sondern wie es auch mit verschiedenen Tieren ausschaut. Ich habe ein bisschen recherchiert, kann gleich sagen, in dieser Folge wird es keine Wissenschaftsecke geben, weil ich das einfach in der Folge schon unterbringen muss.
Und es ist ja eigentlich eine Wissenschaftsfolge.
Ja, nicht so ganz. Wir wollen das natürlich schon aus sozialer Sicht, aus gesellschaftlicher Sicht betrachten. Ich muss ja ganz klar sagen, ich bin kein Biologe, ich bin ein Musikwissenschaftler. Also Wissenschaftler lernen ja, wie Wissenschaft funktioniert und Paper zu lesen, das ist für mich das geringste Problem. Deswegen habe ich auch einige Paper gelesen und habe mir angeschaut, was sagt so die Biologie zur Monogamie und Polygamie. Jetzt habe ich eine Quizfrage an dich. Was glaubst du, wie BiologInnen Monogamie und solche Dinge messen im Tierreich? Weil man kann ja kaum den Affen, den Esel und den Wal fragen, du lebst du eigentlich monogam?
Ich würde sagen, wahrscheinlich durch Beobachtungen, eventuell Kameras, GPS-Tracker, solche Dinge.
Das ist schon mal ganz gut. Das Problem ist, man kann die halt nicht dauerhaft beobachten. Und wenn man sehen will, was die so machen, Klammer, Zwinker, Zwinker, Sex haben mit anderen, müsste man ja wirklich mitfilmen. Das ist auch schwierig, ne?
Ja, ansonsten schwierig.
Ich habe mich nämlich auch gefragt, wie messen die das eigentlich? Und da man Tiere ja nicht befragen kann, gibt es da eine ganz einfache Methode, Genetik. Es gibt ja nur ein einziges Tier, das verhütet.
Ja, das sind wir.
Das sind wir. Das heißt, Sex im Tierreich führt ja in sehr vielen Fällen, natürlich nicht in allen, zu Schwangerschaften. Das heißt, die BiologInnen schauen sich einfach an, bei den ganzen genetisch verwandten Tieren, Nachkommen, wie viele sind genetisch sogenannte Full Siblings, also volle Geschwister, Vater und Mutter, gleiches Tier. Mhm. Und wie viele sind Halbgeschwister, das heißt Mutter oder Vater, aber andere nicht. Das kann man natürlich auch bei Menschen machen und jetzt guess what, in der Tabelle steht der Mensch natürlich drinnen.
Oh, really?
Das mal als Cliffhanger, da muss man bitte noch ein bisschen weiterhören, dazu kommen wir etwas später. Also im Tierreich führt ja Sex in aller Regel zu Schwangerschaften, wenn er in der richtigen Zeit stattfindet und daher kann man einfach messen, wie sind die miteinander verwandt und kann dann sehen, wie monogam leben die sexuell. Und dann gibt es natürlich auch noch die soziale Monogamie und die gibt es tatsächlich im Tierreich. Das sage ich gleich vorweg, was ich da recherchiert habe. Die soziale Monogamie heißt zum Beispiel Grobbrutpflege. Also die leben als Paare zusammen, ziehen beide ihre Kinder auf. ist sehr, sehr hoch bei Vögeln und ist wahnsinnig niedrig bei Säugetieren. Das ist halt jetzt die Frage, womit wollen wir Menschen uns vergleichen? Mit Vögeln oder mit Säugetieren?
Wow, du haust mir da echt gerade um.
Ja, wir vögeln zwar gerne, aber das heißt jetzt nicht, dass wir zur Spezies der Vögel gehören. Reden wir mal drüber, was ist eigentlich soziale Monogamie und was ist sexuelle Monogamie oder wie es die Barbara Baldini genannt hat, ich glaube physische oder körperliche Monogamie. Vielleicht rufen wir das nochmal in Erinnerung.
Treue,
ja.
Boah, ich bin von dir gerade so überwältigt, ich weiß gar nicht, was ich anfange, wo ich anfangen soll und was ich da jetzt überhaupt sagen soll. Ich glaube, sonst wird das eine Folge, die, glaube ich, hauptsächlich du sprichst.
Ja, du weißt, ich will das nicht.
Ja, ich weiß, du willst es nicht, aber manchmal bin ich auch einfach sprachlos, genieße diese kurzen Momente, du hast sie fast nie.
Ja, bitte, du sitzt in unserem Podcast, du hörst dir nicht meinen Podcast an. Du musst reden.
Körperliche Treue ist ja, wenn man halt nur mit einem Partner Sex hat.
Oder sagen wir romantische Interaktionen.
Ja. Soziale Treue ist, ich lebe mit einem Partner zusammen und bescheiß vielleicht hin und wieder.
Das würde ich nicht sagen.
Gott, das war jetzt so das Erste, was mir in den Kopf gekommen ist. Naja, soziale Treue ist das, was die Gesellschaft vorlebt.
Ja, aber das machen ja wir auch. Wir sind sozial treu.
Ja.
Wir leben in einer Partnerschaft.
Als Paar, als Ehepaar.
Wir haben keine anderen Beziehungen, keine romantischen Beziehungen. Wir leben nicht mit anderen Menschen noch zusammen im Haushalt. Wir sind, naja, gut, Kinder zählen da jetzt nicht in die Paarbeziehung mit rein. Aber es lebt keine dritte Beziehungsperson in unserer Wohnung. Und ist mit uns beiden zusammen oder sowas.
Das würde mir stressen.
Also das ist eine soziale Monogamie. Wir leben ja auch Sozialmonogamie. Monogam. Und weil ja eigentlich ich immer der Wortglauber in unserer Beziehung bin, natürlich, wir wissen, Mono kommt aus dem Griechischen und heißt eins oder einzeln und Gamos ist ebenfalls aus dem Griechischen und heißt Ehe. Das heißt monogam im strengen Sinne des Wortes, heißt mit einer Person verheiratet und ja, Polygamie gibt es in Österreich nicht, weil es ist gesetzlich verboten, mehrere Menschen zu heiraten. So gesehen lebt aber auch niemand monogam, der nicht verheiratet ist. Also keine Wortglaubereien zu Polygamie, bitte.
Sagt er jetzt, weil das erst wieder mal aufkommen ist.
Ja, und das ist schon klar. Und Polyamorie, Polygamie, offene Beziehung, das wird oft ein bisschen verwaschen, verwendet oder ausgetauscht und die Menschen meinen auch oft was anderes.
Genau. Wahnsinn.
Ja, jetzt stehen wir vor der großen Frage. Ich habe das Wort romantische Verklärung erwähnt. Ich liebe dieses Wort, weil du kennst es. Handcremes, Müslis, was weiß der Teufel, 100% natürlich. Das ist einfach ein Qualitätsmerkmal. Wir nehmen natürlich als was Gutes wahr und künstlich ist immer was Schlechtes.
Ja.
Dabei vergessen wir, dass in unserer Welt so ziemlich alles künstlich ist.
Stimmt.
Vom Schuh, den wir tragen, bis zum Mikrofon, in das wir jetzt gerade reinquatschen. Das ist alles künstlich.
Ich habe, glaube ich, Lederschuhe an.
Ja, aber die sind trotzdem nicht natürlich, weil Doc Martens wachsen nirgends.
Ja, okay, wenn man das so betrachtet, das wäre ein schönes Feld voller Doc Martens. Wir schweifen ab.
Also halten wir mal fest, der Mensch ist ein Säugetier. Das ist hoffentlich den meisten bekannt.
Ich hoffe doch.
Schon, oder? Das ist jetzt schon.
Ja, ja.
Kann man voraussetzen. Das heißt, wir vergleichen uns mit Säugetieren. Was glaubst du, wie viel Prozent der lebenden Säugetierarten, reine Schätzung, leben monogam, sozial monogam? Von sexuell reden wir noch gar nicht.
30-40%?
Es sind 9. Also ich habe 9 aufgeschrieben, die Zahl, die ich gefunden habe, war 8-9. Ich habe mal 9 aufgeschrieben. 9% der Säugetierarten leben sozial monogam. Genetische Exklusivität ist noch seltener. Das heißt, sexuell monogam Leben noch weniger.
Tja.
Also wenn wir jetzt suchen wollen nach Tieren, die wirklich monogam leben, da wird es dünn. Und Spoiler Alert,
der Storch
lebt sozial monogam, aber sexuell nicht.
Der betrügt seine Frau.
Ja, tatsächlich ist es so, dass während das Storchenweibchen das Nest hütet, das Storchenmännchen eher auf Storchenweibchensuche auch mal geht.
Ist ja wie bei den, ja, das ist wie bei den Menschen.
Ja, das ist wie bei den Menschen. Die Vögel leben deswegen sehr häufig, und zwar kannst du auch gern schätzen, wie viele Prozent der Vogelarten es sind, die sozial monogam leben.
Boah, jetzt bin ich verwirrt, weil es vorher so wenig war. Jetzt würde ich sagen 20%.
Na, das sind tatsächlich um die 80%.
Wow. Aber sie betrügen halt.
Naja,
macht dann das Storchenweibchen eigentlich auch so eine Szene wie bei Männern, oder?
Das weiß ich nicht.
Ach so.
Also so genau wurde das nicht recherchiert, da geht es ja mehr um Genetik. Auf jeden Fall, auch bei sozialer Monogamie im Vogelreich, das heißt, wo 80% der Vögel sozial monogam leben, kommt genetische Monogamie viel seltener vor. Das heißt, Vögel, Vögeln, andere Vögel.
Was für ein Satz. Ich glaube, das muss ins Buch der Zungenbrecher oder so.
Sorry. Also wir dürfen soziale und genetische Monogamie mal nicht verwechseln. Paare heißt nicht sexuelle Exklusivität. Und ich meine, bei den Menschen ist das ja auch so. Jetzt.
Es ist halt seriell. Bei den meisten ist es seriell.
Es ist tatsächlich bei den meisten seriell, ja. Naja, bei den meisten. Ich meine, man kann halt nur seriell schwanger werden von verschiedenen. Es ist sehr, ich weiß nicht, ob es das gibt, dass schon
okay,
mal jemand.
Ich habe jetzt Schwangerschaft nicht mit einbezogen, aber. Ich dachte eher so, man geht halt von dem einen zum nächsten Partner, so wie es wir machen.
Genau, das muss man als Limitierung natürlich solcher Studien nennen. Man kann jetzt nicht sagen, man weiß ganz genau, dass diese Tiere eine Beziehung eingegangen sind und dann gesagt haben, okay, du, Johnny, oder wie der Affe heißt, ich weiß es nicht, es läuft nicht mehr zwischen uns, wir trennen uns jetzt, ich habe jetzt einen neuen Partner. Der heißt Harry. Ich habe keine Ahnung. Sorry. Bin ein bisschen manisch. Na, aber du weißt, was ich sagen will. Also es gibt ja beim Tierreich, kann man nicht dokumentieren, ob die zusammen sind, sich trennen und dann kriegt das Weibchen mit einem anderen Männchen noch Nachkomme und das Männchen mit einem anderen Weibchen. Das weiß man ja nicht. Man misst ja da in großen Tiersamples einfach die genetischen Verwandtschaftsgrade.
Was mir jetzt gerade eingefallen ist, wenn wir schon bei der Natur sind und im Tierreich, es ist ja immer, und da spreche ich jetzt vorab eine Triggerwarnung für sexuellen Übergriff aus, es ist ja in der Tierwelt schon so, dass sie Weibchen das gefallen lassen müssen. Also das ist nicht immer so einvernehmlich, wie jetzt meistens bei den Menschen ist. Da finde ich das ja dann ganz lustig, dass man dann auch uns als Menschen mit der Tierwelt dann vergleicht. Weil das ist ja dann schon noch einmal wieder ein anderes Kapitel. Also das heißt immer, das, was wir machen, ist unnatürlich oder das andere, je nachdem, wie man es jetzt sehen will. Forschungen zeigen ja, wie es dann tatsächlich ist. Wenn wir uns aber jetzt mit der Tierwelt vergleichen würden, dann muss man halt auch sagen, der Mensch braucht ein Jahr von Geburt an, dass er laufen kann. Das Reh steht auf und geht.
Mhm.
Wir reden von sexuellen Übergriffen, das nicht okay ist, dass man das auf jeden Fall strafrechtlich verfolgt werden muss. In der Tierwelt ist es aber völlig gang und gäbe.
Ja, natürlich.
Also warum vergleichen wir das dann überhaupt mit der Tierwelt?
Naja, du weißt ja, dass der Mensch, der das macht, also ich meine, vergleichen finde ich immer gut. Gleichsetzen darf man nicht. Ich sage immer, das verwechseln die meisten Menschen.
Man kann auch
ja nach Ähnlichkeiten und Unterschieden suchen.
Ja.
Aber die Sache, worum es mir geht, ist, dass der Mensch, du kennst ja diesen Begriff Cherry-Picking, ne, dieses Kirschen heraussuchen,
ja, ja.
Immer sich das raussucht, was er toll findet. Und mit der Natur und die Blumenwiese und, weiß ich nicht, der schöne Sonnenaufgang, es ist alles so toll und die Tiere sind alle so lieb. Und nicht. Aber das dann halt, sind es Delfine? Ich glaube, Delfine, Weibchen, Gangbang vergewaltigen, und so weiter, dass Sex für Katzen wahnsinnig unangenehm ist, weil der Typ, also der Kater, Widerhaken am Penis hat und solche Sachen.
Gott.
das wird ja natürlich dann nicht so gerne als die wunderschöne, verklärte Natur herangezogen. Also wir picken uns, wie sagt man auf Deutsch zu sein, die Rosinen aus dem Kuchen oder so. Das kann man natürlich nicht machen.
Mhm. Stimmt, kann man
nicht. Entweder man akzeptiert die Natur als was Grausames. Ah ja, und let's not forget, du hast es heute in der Diskussion vorher schon erwähnt. Es gibt Spezies, wo die Mütter ihre Jungen auffressen. Es gibt Rudelkämpfe, wo sich die Männchen gegenseitig töten und so weiter. Das ist auch Natur. Da gibt es bei Menschen das Strafgesetzbuch. Das gibt es bei Löwen nicht.
Ich stelle mir jetzt gerade vor, wie der Simba da auf seinem Stein oben sitzt und das Strafgesetzbuch rausholt.
Anklage nach Paragraph, schieß mich tot.
Oh Mann. Ja, jetzt habe ich dich leider ein bisschen reingekrätscht. Ich glaube, du warst wo ganz anders und ich will dich da gar nicht unterbrechen.
Nein, wir bleiben schön bei der Natur heute.
Ich bin sehr fasziniert von dir heute.
Also, liebe Storchenfreunde, vielleicht sollte man auch erklären, das kannst du sicher besser erklären, wie der Storch bei uns popkulturell, also diese Sache mit den, man stellt da den Storch hin und
Also Storch steht ja für Kinder bekommen. Man hat ja auch früher den Kindern erzählt, die Babys kommen vom Storch, die bringt der Storch, die legt der Storch vor der Tür ab. Gut auch inszeniert von Walt Disney in Dumbo. Da werden auch die ganzen Tierbabys vom Storch gebracht. In so ein Tuch drinnen, total herzig. Am Land ist es halt dann auch so, dass wenn dann ein Kind auf die Welt kommt, dass dann vor der Tür ein Storch aufgestellt wird. Oft auch mit Namen und dem Geburtstag. Und der hat dann auch vorne so ein Sackerl hängen oder es werden halt so Strampler noch dazu gehängt und. Ich kann dir aber nicht sagen, woher dieser Mythos kommt, dass der Storch die Kinder bringt. Damit habe ich mich ehrlich gesagt nicht beschäftigt. Und ich glaube, die wenigsten beschäftigen sich damit, weil das war schon immer so.
Genau, ja. Ich habe mich ehrlich gesagt auch nicht damit beschäftigt. Also ich weiß auch nicht, woher der Mythos kommt.
Falls das irgendwer weiß, woher dieser Mythos kommt, bitte schreibt uns eine E-Mail, wir wollen das echt wissen.
Ja, wir sind zu faul zum Googlen. Ihr könnt auch gerne dazu schreiben, let me google that for you. Wir akzeptieren die Kritik. Das heißt, es ist auch das Storchenpaar oder das Tier, der Storch, ist halt auch so eine romantische oder romantisierende Sache, das Kinderkriegen und natürlich steht der auch symbolisch für die Partnerschaft, die Ehe, den Nachwuchs etc.
Genau.
Jetzt ist der Storch halt tatsächlich nicht das Idealbeispiel. Man hat dann auch noch den Pinguin. Pinguine leben ja ebenfalls sozial sehr monogam sogar. Und da gibt es auch weniger genetische Variation. Und erst kürzlich ist mir aufgefallen, dass halt durch die sozialen Medien so ein Video gegeistert ist. Ich weiß nicht, ob das echt ist, aber wo halt so das Pinguin-Männchen heimkommt, ne, so auf die Art, und sieht halt das Pinguin-Weibchen mit einem anderen Pinguin-Männchen und dann fangen die an zu kämpfen. Und es ist halt tragischerweise ein bisschen lustig zuzusehen. Aber da geht es ganz schön ab. Also der Storch eignet sich nicht für einen Vergleich. Womit sollten wir Menschen uns vergleichen? Also wenn schon, dann zumindest mit Säugetieren, die vielleicht ähnlich groß sind, ähnliche Lebensdauern haben. Da kommen ja einige in Frage. Zum Beispiel Menschenaffen sind ja auch da durchaus im Rennen. Die Statistik oder die Tabelle, auf die ich angespielt habe, stammt von Mark Dibble, Professor in Cambridge und hat publiziert in den Proceedings of the Royal Society Biological Sciences. Also das ist sowas wie die Akademie der Wissenschaften und das geistert jetzt gerade durch
die Medien.
Ja, und auch durch Instagram Fernsehen und so. Da ist mir das auch aufgefallen. Prozentzahl der Full Siblings.
Habt ihr gemerkt, der klaut mir da gerade die Social Media Ecke. Ich habe das auf Instagram gesehen, hat er gesagt.
Auf er das? Es gibt tatsächlich ein Tier, wo 100% drinsteht. Also alle Nachkommen dieser Tiere sind 100%ige Full Siblings. Also volle Geschwister. Wie sagt man das auf Deutsch? Vollgeschwister oder?
Geschwister.
Was sagt der Halbschwester?
Halbgeschwister und Geschwister.
Also ganz Schwester gibt es nicht?
Nein.
Okay, also Schwestern und Brüder. Das ist die California Deer Maus. Also die kalifornische irgendwas, Spitzmaus, Deer Maus.
Tier ist doch
Tier ein Reh, ein Hirsch, ja. Was auch immer. Wie auch immer die auf Deutsch heißt, 100%. Und dann geht es relativ schnell einmal auf 70 runter. Da haben wir Beispiele, wo es viel Variation gibt, zum Beispiel Wölfe. Der äthiopische Wolf liegt bei 77%, der graue Wolf liegt bei 46%. Also nicht einmal die Hälfte aller Nachkommen sind
Vollgeschwister.
Die Makaken sind die höchsten Affen mit 18%. Die ganzen, ich nenne sie einmal Menschenaffen, also gibt ja im Englischen auch noch die Monkeys und die Apes. Ich glaube, die Unterscheidung haben wir im Deutschen ja gar nicht so. Die Primaten gibt es noch. Die liegen alle im einstelligen Bereich, und zwar im niedrig einstelligen Bereich. Jetzt ist die Frage, wo liegt der Mensch?
Irgendwo so mittendrin wahrscheinlich.
Ja, das ist tatsächlich so. Der Mensch liegt in dieser Tabelle bei 66%. Das ist jetzt reine biologische Statistik. 66% aller verschwisterten Menschen auf der Welt sind volle Geschwister, und die übrig bleibenden 34% sind dementsprechend Halbgeschwister. Und jetzt stell dir mal vor, wie diese Statistik aussähe, nähme man dem Menschen die Verhütung weg.
Fuck.
Ja, fuck. Ich glaube, das ist eine wilde Behauptung, ich glaube, wir würden so drastisch abrutschen. Die Instagram-Tabelle endet bei 18%, glaube ich, mit den Makaken oder so, je nachdem, was man anschaut. Mhm. Ich glaube, wir würden rausfallen. Weil ungewollte Schwangerschaften kann der Mensch verhindern durch Verhütung, nicht? Durch Empfängnisverhütung und durch Abtreibung auch beenden. Jetzt leider nicht mehr überall. Selbstbestimmung der Frau ist ja gerade nicht überall so en vogue. Aber wenn der Mensch diese Möglichkeit gar nicht hätte, so wie im Tierreich, ja, dann gäbe es sehr viel mehr Halbgeschwister, würde ich mal behaupten. Und weißt du, was total lustig ist? Bei den ganzen Tieren gibt es eine Spalte sozial monogam. Und da steht dann yes, 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 no, 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 no. Und beim Menschen ist ein Fragezeichen drinnen.
Herrlich.
Ich will das gar nicht weiter kommentieren. Mensch, Fragezeichen. Wir sind uns sicher, wie es bei uns ist. Wir sind sozial monogam und sexuell nicht.
Genau.
Ganz klar für uns. Ist das jetzt natürlich?
Ja, offenbar schon.
Ja, genau. Ich würde auch sagen, offenbar schon. Nach allem, was wir jetzt da uns so angeschaut haben, vergleichbare Tierarten sind ungefähr im einstelligen Bereich. Also das heißt, nicht wirklich sexuell, wir reden jetzt einmal von sexuellen Monogam, nicht wirklich sexuell monogam zu sein als Säugetier scheint die Norm zu sein. Das verwenden die Leute ja so gern, gell?
Ja.
Die uns das aufdrücken wollen, dass wir nicht die Norm sind. Also in der Natur wären wir eher, sagen wir mal, das langweiligere Beispiel. Und die, die wirklich strikt monogam sexuell leben, das wären im Tierreich eher die Einzelfälle.
Das ist sehr spannend. Das ist wirklich sehr, sehr spannend.
Naja, und wir haben es ja auch schon mal angeschnitten. Da kommen ja ganz viele andere Sachen noch ins Spiel, wo die Leute halt sehr vehement mit der Bibel schwingen und mit allem anderen. Homosexualität.
Gibt es im Tierreich aber auch.
Ja, und Homosexualität im Tierreich ist ja extrem gut erforscht schon im Vergleich zu vor vielen, vielen Jahrzehnten, klarerweise. Und da zeigt sich, Homosexualität im Tierreich gibt es für Social Bonding, die machen das zum Spaß, also aus Hedonismus und allen möglichen anderen Gründen. Und es gibt hunderttausende Tiere, in denen es oder bei denen es Homosexualität gibt.
Irre.
Also ist Homosexualität natürlich, ja.
Wenn du jetzt nichts mehr zu sagen hast, dann würde ich zu Social Media switchen.
Hast du was? Ja, cool. Weil, wie gesagt, also diese eine Studie, Proceedings of the Royal Society, Biological Sciences, werde ich natürlich verlinken, aber damit gibt es dann keine weitere Wissenschaftsecke mehr, weil das war eh die ganze Sendung schon sehr wissenschaftslastig. Bitte klär Social Media.
Gut, ich finde das, ja, was du jetzt gesagt hast, sehr spannend, weil eines der Kommentare, die auch immer wieder mal kommen, meist eher selten, aber sie kommen immer wieder, ist, das, was wir haben, ist unnatürlich. So, jetzt haben wir ja eigentlich einen wissenschaftlichen Beleg, dass das natürlich ist. Das finde ich sehr spannend, weil die dann eben mit dieser Natürlichkeitskeule oder mit der Naturkeule kommen wollen. Es gibt aber dann auch die andere Form von Kommentaren, die dann sagen, man hat seine Triebe nicht im Griff. Und dazu möchte ich halt sagen, das ist ja ein Kommentar auch, das dir ja fast unterstellt, in dem Fall mir, dir, jeden anderen, der so lebt wie wir, dass man einen Übergriff tätigt, weil jemand, der seine Triebe nicht im Griff hat, der vergewaltigt. Wir haben unsere Triebe, finde ich, sehr gut im Griff. Wir können sie ausleben, wenn es für den jeweilig anderen auch okay ist. Also das sind die zwei Kommentare, die da in diese Folge, glaube ich, ganz gut reinpassen. Auf der einen Seite diese Triebe nicht im Griff haben. Möchtest du dazu was sagen?
Ja, das ist ein Thema, das haben wir jetzt ein bisschen ausgeklammert, aber natürlich Sexualverhalten, sexuelle Triebe, sexuelle Lust, das ist natürlich natürlich, dass Menschen, Tiere, wenn niemand einen Sexualtrieb hätte, würden alle aussterben. Ja. Oder würde keiner Sex machen. Und dass wir so Dinge wie sexuelle Übergriffigkeit, also das, was wir Menschen als sexuelle Übergriffigkeit definieren, ist natürlich im Tierreich nicht so definierbar. Findet auch statt, Delfine. Beispiel, ne? Aber dafür haben wir ja ein gesellschaftliches, soziales Zusammenleben, das geregelt ist durch gewisse Normen und Gesetze. Und es ist ja jetzt zum Beispiel nicht das Gleiche, ob ich jetzt nur für mich und niemanden damit verletze, etwas anders mache als die anderen, dann kann man mir gerne sagen, ich falle aus der Norm, ja, ist okay. Aber wenn ich einen Regelverstoß mache, eines gesellschaftlichen Gesetzes oder eines wirklichen Gesetzes, dann ist das natürlich auch ein Normverstoß. Aber der muss geahndet werden. Und was wir zum Beispiel machen, das ist ja der große Unterschied, bei uns basiert ja alles auf Konsens. Basiert und passiert alles auf Konsens.
So ist es.
Das tut ja keinem weh. Und da muss man dann wirklich sagen, wenn sich dann in Social Media jemand getriggert fühlt oder halt irgendwie gereizt fühlt, ich weiß schon, getriggert soll man nicht sagen, weil wir halt das, was wir machen, auch posten, wie jeder, der seinen Quatsch postet heutzutage. Wenn das für die Leute so schlimm ist, dann bitte weitergehen. Bitte wegschauen, bitte nicht folgen. Bitte die drei Punkte anklicken und
interessiert mich nicht,
ja. Oder von mir aus gleich blockieren auch.
Ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen aus Social Media. Als andere hast du schon gesagt, somit.
Ja. Dann schließen wir die Sendung mit den Worten, es ist vielleicht nicht alles natürlich, was wir machen, es ist vielleicht nicht alles gut, was wir machen, es ist aber vielleicht auch nicht alles gut, was natürlich ist. Dinge muss man sich ein bisschen im Einzelnen anschauen und lasst die Menschen leben mit ihren Vorlieben und versucht ihnen nicht immer mit irgendeinem Normativismus aufzuzwingen, was sich denn gehört und was nicht, weil das ja natürlich ist.
Schöne Endworte. Herrlich.
In diesem Sinne, wir hoffen, dass die Folge für euch möglichst natürlich war und würden uns freuen, wenn wir euch dann auch im nächsten Jahr wieder zu unserem Podcast begrüßen dürfen.
Und in der nächsten Folge werden wir einen kleinen Rückblick 2025 machen. Wir freuen uns, wenn ihr auch da wieder zuhört. Bis zum nächsten Mal.
Mit Claire
und Jörg.